Die ganze Schweiz wartet auf ein Zeichen aus Washington. Und in diesen letzten Stunden, kurz vor dem Eintreten vom US-Zollhammer, liefern wir euch bei Bern einfach direkt zwei Spezialfolgen. In der ersten Folge durfte ich exklusiv mit dem Martin da hinten reden. Der Spitzendiplomat war unter Barack Obama und dem Donald Trump als Botschafter für die Schweiz in Washington. Mit ihm gehe ich der Frage nach, hat sich die Schweiz in den Verhandlungen mit den USA verschätzt und welche Rolle spielt dabei die Trump-Administration? In der zweiten Folge richte ich mit dem SVP-Nationalrat und Direktor vom Berner KMU-Verband Lars Guggisberg das Auge darauf, wie sich dann jetzt KMU auf den Zollhammer vorbereitet. Damit wir weiterhin den unabhängigen Journalismus machen können, brauchen wir eure Unterstützung. Löset also ein Abo oder verlängert euer laufendes Abo. Nur so sind diese Spezialsendungen überhaupt möglich. Und jetzt viel Spass bei Bern einfach Spezial.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch. Es hat alles so gut angefangen. Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ist von der US-Seite gelobt worden. Ein schneller Deal war zum Greifen nahe. Doch plötzlich die Kehrtwende. Die Schweiz soll ab morgen mit einem der höchsten US-Zölle bestraft werden. Wie hat das passieren? Das ist Bern einfach vom 6. August. Mit mir am Mikrofon ist der Martin dahinter, Schweizer Botschafter in den Vereinigten Staaten von 2014 bis 2019. Der Spitzendiplomat war unter Barack Obama und Donald Trump in Washington. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview.
Ja, es freut mich.
Wir legen gerade los. Wenn man ja die Zeitungen aufgemacht hat am 1. August, hat man das Gefühl gehabt, es ist ein diplomatisches Debakel. Wie siehst du das? Kann man von einem diplomatischen Debakel reden?
Das würde ich jetzt noch nicht machen. Es hat sehr gut angefangen, sehr rasch hat die Bundespräsidentin mit dem Präsident Trump können reden. Und nachher ist ein intensiver Follow-up gekommen. Also von daher ist das sehr gut gelaufen. Was ich mir auch nicht erklären kann, ist, warum es nachher sehr lang gegangen ist und man den Sack, um es so auszudrücken, nicht zugemacht hat. Ob es ein diplomatisches Debakel gibt oder nicht, wird man erst am Schluss können beurteilen. Und diesen Schlusspunkt haben wir noch nicht erreicht.
Ich weiss, dass wir ja über laufende Verhandlungen nicht viel sagen dürfen oder am besten gar nicht. Aber was kannst du uns verraten? Hast du bei den Verhandlungen, die jetzt doch ja ein paar Monate laufen, können mit deiner Erfahrung als Botschafter in einer begleitenden Funktion dabei sein, den Bundesrat unterstützen? Was war so ein bisschen dein Bezugspunkt gewesen?
Gut, ich bin ganz am Anfang, Anfang April, mal an einer Klausur vom Bundesrat und habe dann über meine Erfahrungen geredet mit der Trump-Administration. Das war ein offener Austausch und ich habe dann dort auch gesehen, dass sich der Bundesrat schon intensiv vorher mit diesen Themen befasst hat. Nachher bin ich natürlich nicht in die Verhandlungen einbezogen gewesen. Was ich aber von außen gesehen habe, ist schon, dass ich das Gefühl hatte, das ist sehr professionell gemacht worden. Sowohl von der Equipe in Washington vor Ort, wie auch von den Personen, die involviert waren in das Dossier in Bern.
Also dein Eindruck, sagst grundsätzlich mal sehr professionell. Ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass man den Bundesrat als sehr aktiv hat dürfen wahrnehmen, dass man sich da ja wirklich bemüht hat um einen Deal. Man hat auch sehr schnell ist man zu Gespräch gekommen. Und darum jetzt auch meine Frage an dich. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass es nach dieser gemeinsamen Absichtserklärung, dass da schnell ein Deal wird stand kommen? Oder fast schon ein bisschen geahnt, dass es ein bisschen, wenn nicht sogar sehr viel schwieriger wird und der Zollhammer allenfalls morgen kommt?
Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht geahnt. Ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht nicht so schnell wie mit den Briten geht, aber dass doch relativ bald eine Einigung stattfindet. Von dem, was man gehört hat, hat man eine Einigung gefunden auf tieferer Ebene. Aber Es ist natürlich so, dass Donald Trump und seine Administration anders funktionieren, als man das sich gewöhnt ist.
Noch in deiner Zeit in Washington hast du ja die Trump-Administration können erleben. Und darum so die grosse Frage aus meiner Sicht, die im Raum steht. Hat der Bundesrat sich verschätzt über die Art und Weise, wie man mit der Trump-Administration oder mit dem Trump sogar persönlich verhandeln soll?
Ich glaube es nicht. Also, was man sagen kann, ist, dass natürlich ein Wechsel in der Administration eine gewaltige Herausforderung sind. Rund 4'000 Leute, und zwar 4'000 Leute in politisch wichtigen Stellen wechseln jeweils. Es kommen teilweise Leute rein, die das Dossier selber nicht sehr gut kennen. Aber ich habe gesehen, ich war Ende letztes Jahr auch in Washington gewesen, dass der Gipfel dort sehr rasch die Kontakte aufgebaut hat. Also man hat nicht geschlafen. An gewissen Orten sind teilweise die Leute noch immer noch nicht ernannt. Oder? Wir wissen das ja sogar bei der Botschafterin, die vorgesehen ist für die Schweiz. Das ist eine Herausforderung. Was aber eigentlich fast die grössere Herausforderung ist, ist, dass die Trump-Administration grundsätzlich anders funktioniert als übliche amerikanische Administrationen. Viele Präsidenten hatten ein Wahlprogramm und Regieren war für sie dann das Umsetzen von dem Wahlprogramm mit ihrer Equipe. Und das ist grundsätzlich anders in der Trump-Administration. Er hat nicht den Ansatz, er sieht sich als CEO von der amerikanischen Regierung, wo sich auch immer vorenthalten, fallweise Ergebnisse, Vorschläge anzuschauen, zurückzuweisen oder nicht zurückzuweisen. Und das heisst auch, dass natürlich all die Leute, die in diesen einzelnen Dossiers arbeiten, viel weniger genau über die Absichten des Präsidenten informiert sind. Zur Zeit von Obama, und ich habe mich immer jemanden gewusst, wenn man am richtigen Ort gefragt hat, wie weit das die Diskussionen sind, das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist auch zu meiner Zeit sehr viel schwieriger geworden während der Trump-Administration. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, da ist gemacht worden, was man hätte können machen. Ein Ergebnis kann man natürlich nie garantieren.
Wie gross hat in den ganzen Verhandlungen die Unberechenbarkeit von Donald Trump gespielt? Weil man hat ja schon den Eindruck gehabt, also auf jeden Fall von außen, dass man als Bundesrat die richtigen Kontakte gehabt hat, die richtigen Gespräche hat können führen, dass es eine Absichtserklärung gibt, also dass man da wirklich sich richtig positioniert hat. Es ist auch darum gegangen, dass man relativ weit oben auf der Warteliste sei. Und jetzt ist aber der Trump dazwischen gekommen. Ja, wie ist die Unberechenbarkeit einzuschätzen? Hast du das auch erlebt in deiner Zeit in Washington?
Eindeutig. Und die Unberechenbar ist nicht einfach irgendein chaotischer Zufall, sondern das ist Berechnung, oder? Und wenn man sein Buch liest, «The Art of the Deal», begründet er auch das, warum die Unberechenbarkeit einem einen Vorteil gibt in den Verhandlungen. Also ganz anders, als dass in anderen Präsidenten mit ihrem Programm gehandhabt worden ist, wollte er die Unberechenbarkeit behalten, um damit dann etwas rauszuholen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig für die Vorbereitung, weil es dann nicht einfach ist, klare Voraussetzungen zu haben und auch zu wissen, was man mit einzelnen Vorschlägen erreichen kann.
Wie ist das denn im Vergleich mit anderen Staaten? Macht das vielleicht auch ein bisschen die Runde, dass man mit Unberechenbarkeit kann erfolgreich sein? Oder gibt es da eher die diplomatische Pflogenheit, dass man doch ein verlässlicher Partner ist? Wie hast du das erlebt?
Also in der klassischen Diplomatie, multilateral und bilateral, ist es natürlich so, dass man Erwartbarkeit probiert aufzubauen. Das sind in einem gewissen Sinne auch vertrauensbildende Massnahmen in den Beziehungen. Also das läuft dort eigentlich ganz anders. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass mit dem Trump jemand, der anders tickt, in den USA an der Spitze ist Und es hat keinen Sinn, über das zu jammern. Und es hat keinen Sinn, den Donald Trump von etwas anderem wählen zu überzeugen. Das geht nicht. Sondern wir müssen schauen, wie gehen wir mit dem um? Was machen wir für Vorschläge? Und müssen probieren, abzuschätzen, was die Vorschläge bewirken können.
Bei seiner ersten Amtseinsetzung im Januar 2017 bist du ja auf den Stegen vom Kapitol gewesen, habe ich dürfen lesen. Und
ja, das ist gut beobachtet, ja.
Ja, habe ich das dürfen lesen. Und du kennst ja die Administration wirklich seit Tag 1. Darum meine Frage, wie war der direkte Kontakt mit dem Donald Trump gewesen?
Also es ist natürlich so, dass man jetzt als Botschafter nicht ständig in Kontakt ist. Man ist in Kontakt mit seinen Mitarbeitern, seinem Kabinett, oder? Und erfahrt dann natürlich vieles. Aber ich habe natürlich den Donald Trump immer wieder getroffen, oder? In Gespräch, sei das am WEF mit Bundesrat oder bei Besuch in Washington und so weiter. Und dort habe ich ihn eigentlich als jemand, der klar weiss, was er will, aber nicht so wahrgenommen, wie man ihn aus der Öffentlichkeit kennt. In der Öffentlichkeit hatte ich immer das Gefühl, spielt er eine Rolle und wer auch immer mit ihm redet, er kommuniziert mit seinen Wählern. Oder er wählt eine Sprache, wo seine Wählerinnen und Wähler gut verstehen. Und wenn dann Türen zu sind, läuft das in ganz einem normalen Rahmen ab, hat er seine Speaking Notes, stellt seine Fragen und so weiter. Also das ist so der Eindruck, den ich hatte, dass er wie eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit, der Donald Trump. Und das ist natürlich die Rolle, die wir kennen. Und die ist nach meinem Dafürhalten eben bewusst so konstruiert, aus innenpolitischen Gründen.
Wie war denn der Vergleich zum Beispiel zu einem Obama gewesen? Wie steht der direkte Kontakt gewesen?
Also das war eigentlich anders gewesen. Ich habe ja mal ganz am Anfang sehr lang mit dem Obama geredet, oder? Weil ich vorher Direktor von der DEZA war. Und ihn haben die Entwicklungsfragen und Afrika sehr interessiert. Und das hat dann ein sehr interessantes, langes Gespräch gegeben über entwicklungspolitische Herausforderungen. Ich glaube jetzt, diese Art von Gespräch, wo man dann Themen vertieft und so, da wäre wahrscheinlich der Donald Trump auch nicht daran interessiert, weil man ja da dann nichts herausholen kann.
Du bist ja als Botschafter dabei gewesen bei dem Administrationswechsel. Du hast schon ein bisschen angetönt, eben 4'000 Leute plus minus, die da ausgewechselt werden. Wie ist es mit der Herausforderung, dass man möglichst schnell doch wieder Kontakt hat ins Weisse Haus? Wie kann man da agieren? Was kann man als Botschaft machen, damit man eben möglichst schnell auch mit den richtigen Leuten bei Problemen in Kontakt treten? Hat man da so ein bisschen ein Handbuch dazu oder man kämpft wirklich darum, an die richtigen Leute heranzukommen?
Also es gibt das sogenannte Planbook, oder? Das hat, das ist violett, oder? Darum heisst es so. Und dort sind eigentlich die 4'000, 5'000 Stellen drin, wo wechselt, wo ein politisches Appointment hat. Und dann weiss man natürlich von diesen Stellen, welche Stellen das jetzt für die Schweiz wichtig sind. Es gibt solche Bereiche Sozialversicherungen oder für Kriegsveteranen und so weiter, wo man nie damit zu tun hat. Aber dann zum Beispiel eben Spitzenstelle im Finanzministerium oder wenn es um den ganzen Sanktionsapparat geht, um Steuerfragen, natürlich bei uns auch das ganze Iran-Team oder mit dem Schutzmachtmandat für die USA im Iran. Dort schaut man sehr rasch, oder? Und sobald man dann etwas hört, nimmt man mit diesen Leuten Kontakt auf und probiert, persönliche Beziehungen herzustellen. Teilweise sind das eben Leute, die dann nicht unbedingt in Washington sind, die sich zuerst in diese Dossier einschaffen müssen. Darum kann es da Verzögerungen geben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass bei dieser Zollfrage das Problem jetzt war. Ich habe das Gefühl, so wie ich das sehe jetzt von außen, sind die wichtigen Kontakte da gewesen. Ganz am Anfang hat man irgendwie auch in den Medien geschrieben darüber, die Schweiz hätte keinen Kontakt in den inneren Kreis von Donald Trump. Das hat eindeutig nicht gestimmt. die Kontakte haben bestanden, aber Kontakt allein nützt natürlich auch nichts, oder? Wenn am Schluss keine Einigung über der Inhalt da ist. Und es ist nicht so, dass man einfach nur den richtigen Einflüsterer muss finden und dann kann man alles bewegen, so wie man es will. So ist es nicht.
Mich würde jetzt schon wundern, hast du mit den Amerikanern müssen verhältnismäßig mehr Networking und Kontaktknüpfe betreiben als zum Beispiel in Europa, wo du in Paris Botschafter warst? Gibt es da Unterschiede?
Also ich war nicht Botschafter, ich war Diplomat, in Paris. Ja, es ist ein Unterschied. Oder? Also wenn man jetzt, um ein extremes Beispiel zu nehmen, mit Berlin Kontakt hat, oder, dann kann man genau schauen, wer für was zuständig ist und kann dieser Person anrufen und etwas besprechen. Oder? Und das ist jetzt in der amerikanischen Administration nicht so einfach. Also man muss gewissermaßen ein Mapping machen, wer hat welchen Einfluss, wer wird bei welchen Entscheidungen einbezogen und aufgrund von dem, oder, muss man nachher sein Kontaktnetz entwickeln. Und das können durchaus auch Leute sein, die nicht in der Administration sind, wo man aber weiss, der Präsident fragt dann in einer bestimmten Frage die Person. Also das ist ein Unterschied und da sieht man jetzt auch wieder die Arbeitsweise, oder, die einem eher dann am Privatsektor erinnert, spielt eine grössere Rolle, während sie in den europäischen Staaten halt dann schon mehr ein Apparat ist. Und wenn man den Apparat am richtigen Ort angeht, kommt man zu dem, wo man will. Das heisst nicht, dass das Ergebnis dann immer so ist, aber auf jeden Fall für Kontaktaufnahme ist das sehr viel einfacher in Europa als in den USA.
Die letzten Monate, die haben ja doch ein ambivalentes Bild von der Schweiz, also wie die USA die Schweiz sieht, vermittelt einerseits zuerst viel Lob, ein Treffen in Genf, eine Absichtserklärung, den Glauben daran, dass man eben ganz weit oben ist auf dieser Warteliste für einen Deal. Jetzt sagt Donald Trump in einem Interview, dass die Premierministerin, er meinte mit Karin Keller-Sutter, zwar nicht sei, aber sie hat nicht zuhören. Was ist das Bild von der Schweiz aus deiner Sicht, die die USA hat?
Gut, das sind jetzt zwei Fragen im Gleichen. Das eine, die Bundespräsidentin und das andere Image von der Schweiz. Die Schweiz hat in den USA grundsätzlich ein gutes Image. Oder? Also wenn man bei Kongressabgeordneten fragt oder Regierungsmitglieder, aber auch bei durchschnittliche Amerikanerinnen und Amerikaner haben wir ein gutes Image. Wir gelten als innovatives Land, als sympathisches Land, auch als Land, das einen eigenen Weg geht. Es ist nicht so, dass jetzt, sagen wir, das Image von der Schweiz im Weg gestanden wäre für einen raschen Abschluss oder eben für einen tieferen Zollsatz als die 39%. Oder? Also das ist sicher etwas, was eher für die Schweiz spricht. Aber, wie gesagt, die Amerikaner sind harte Verhandler. Sie sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und auch wenn man sympathisch wirkt, oder? Heisst das natürlich nicht, dass sie irgendwo einknicken oder dass sie nicht mehr ihre Interessen hart verfolgen. Jetzt das mit der Karin Keller-Sutter und dem Mögen erinnern und so. Also das ist jetzt wahnsinnig, gross rausgekommen in der Schweiz. In der Zeit, als ich in den USA war, ist auch immer wieder so etwas gekommen oder dass Länder verwechselt worden sind und so weiter. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Man muss auch sich klar sein, dass jetzt jemand wie der Donald Trump mit 100 Themen zu tun hat und dass 180 Staaten irgendwann einmal kommen mit ihrem Anliegen und dass dann da halt vielleicht irgendein Fehler gemacht wird, etwas verwechselt wird. Das würde ich jetzt nicht allzu stark gewichten.
Der Zollstreit ist ja nicht der einzige außenpolitische Schauplatz. Der Außenminister Ignacio Cassis hat verlautbaren lassen, dass er ja würde Palästina als Staat anerkennen. Gleichzeitig verabschiedet der neue Verteidigungsminister Martin Pfister eine Strategie, wo der Fokus für den Rüstungskauf ja auf Europa liegt. Und darum meine Frage, welche Rolle spielen so andere aussenpolitische Schauplätze, wenn man gerade in Verhandlung ist mit den USA? Ist das etwas, wo du kannst sagen, wo auch in einer Diskussion, in der Verhandlung aufgenommen wird, wenn man zum Beispiel unzufrieden ist in anderen Punkten? Spielt das eine Rolle?
Ja, es ist so, dass natürlich jetzt nicht der Präsident selber, aber die amerikanische Botschaft da oder dann der Swiss Desk in Washington im State Department solche Entwicklungen verfolgen, oder? Und das kann dann durchaus sein, dass in einer Verhandlung das eine Rolle spielt und zur Kenntnis gebracht wird, sogar zu einem Gegenstand von Verhandlungen werden kann. Und das ist eben genau der Grund, oder, warum es wichtig ist, dass man nicht nur an einem Ort verhandelt, sondern möglichst breit fährt, oder, mit all den Leuten, die in einem Verhandlungsprozess einbezogen sind. Und sogar jetzt bei mir als Botschafter ist es teilweise wichtig gewesen, dass ich Mitarbeiter hatte, die auf tieferer Stufe haben können reden und haben können schauen, wo man Gesprächsnotizen gemacht hat, wo man Diskussionen vorbereitet hat. Also das ist etwas Komplexes. Das braucht Zeit, aber es braucht natürlich auch Managementkapazitäten und Fähigkeiten, die Übersicht zu behalten und im richtigen Ort, am richtigen Ort den Faden zu ziehen.
Du hast die beiden Nationen, die Schweiz und die USA, als Sister Republics bezeichnet. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was du damit meinst? Und die Frage noch dazu, würdest du die Aussage immer noch machen nach dem Zollstreit?
Also, die USA und die Schweiz haben sich gegenseitig inspiriert in einer frühen Phase. Schweizerische Denker, Völkerrechtler haben eine grosse Rolle gespielt für die Begründung der amerikanischen Unabhängigkeit. Und später war die amerikanische Verfassung das Modell für die schweizerische Bundesverfassung. Elemente der direkten Demokratie sind auf Ebene der Bundesstaaten übernommen worden. Also hat es so eine gegenseitige Befruchtung gegeben. Das betrifft aber vor allem die Zeit, wo eigentlich die beiden Länder die einzigen Republiken gewesen sind in einer monarchischen Welt. Seit dem Ende vom 19. Jahrhundert und vor allem im 20. Jahrhundert stimmt das natürlich nicht mehr so. Jetzt, wo ich mein Beglaubigungsschreiben an Präsident Obama überreicht habe, hat er so eine Anspielung gemacht und hat gesagt, wir sind ja die zwei ältesten Republiken auf dem Planet. Hat gesagt, wir sind für freies Unternehmertum, wir sind für individuelle Freiheiten, wir setzen uns für Demokratie ein. Und da hat immer noch das nachgehalten, oder? Und es gibt tatsächlich gewisse Eigenschaften, die die beiden Länder auszeichnet und unterscheidet. Also, dass beispielsweise jeder Kanton und jeder Bundesstaat eine eigene Verfassung, ein eigenes Parlament, eine eigene Regierung, eine eigene Gerichtsbarkeit hat. Oder der Ständerat, der ja wirklich nach dem Modell vom amerikanischen Senat gemacht worden ist. Zusammensetzung wenigstens, aber nicht Verfahren, oder? Also von daher kann man noch reden von dem. Es wird immer gemacht an festlichen Anlässen. Aber jetzt das Gefühl haben, das sind zwei dick verbrüderte Länder, die durch dick und dünn gehen miteinander. Das ist falsch. Wir haben auch nicht eine Special Relationship gehabt mit den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel Briten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind auch nicht Alliierte von den Vereinigten Staaten, wie das der Fall ist mit den NATO-Mitgliedern.
Jetzt zum Schluss. Ich hoffe, du gibst mir da eine Antwort, weil ich habe die allen gestellt, die all diesen Bern einfach speziell, weil ich diese Woche durfte, machen. Aus deiner Sicht, kommt es heute noch zu einem Deal?
Ja, also ich kann das nicht verübeln, dass du diese Frage stellst, aber du verübelst mir wahrscheinlich auch nicht, dass ich da nicht eine klare Prognose mache. Unsicherheit ist Leitmotiv der Trumpschen Politik. Ich hoffe, dass es zu einem Deal kommt, wenn nicht heute oder morgen, so wenigstens in den nächsten Wochen. Ich bin auch überzeugt davon, dass beide Länder ein Interesse davon haben, wenn es da eine Lösung gibt. Und jetzt, unter diesen Voraussetzungen, kann man eigentlich nur das machen, was jetzt der Bundesrat macht, da das Risiko eingeht, nach Washington zu reisen und bis ins Letzte probieren zu verhandeln.
Martin, da hinten, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörer, das war es mit dem Bern-Einfach-Spezial. Und das ist das erste Bern-Einfach-Spezial vom heutigen Tag. Es gibt nämlich noch ein zweites Bern-Einfach-Spezial mit dem Lars Guggisberg nach der Frage, was machen die KMU, wenn morgen tatsächlich der Zollhammer kommt und welche Massnahmen braucht es innenpolitisch, damit man doch noch gute Rahmenbedingungen kann schaffen. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch